Also bevor es mit dem eigentlichen Thema des heutigen Abends zur Berliner Wahl und speziell zu den Grünen und ihrer Entwicklung zur neuen deutschen Volkspartei losgeht, die Ankündigung noch von zwei anderen Veranstaltungen, die der Gegenstandpunkt in den nächsten beiden Monaten anbietet. Zum einen geht es im September wieder mit dem Roten Freitag los, der nach wie vor um 18.30 Uhr im Beiz stattfindet. Anlässlich des Papstbesuchs in der Hauptstadt ein paar Thesen zur Diskussion zu stellen über den Glauben und sein inniges Verhältnis zur Macht. Und zwar den Glauben an ein höheres Wesen, egal ob es sich christlich oder islamisch oder sonst wie buchstabiert, aber natürlich im Speziellen die Religion der freien westlichen Welt, die ja auch zu einer Feindbildpflege ganz eigener Couleur gut ist. All das wird irgendwie auf dieser Veranstaltung zur Sprache kommen. Und Atheisten kriegen vielleicht auch ein Angebot, wie man Religion mal ein bisschen anders kritisieren kann, als über die Frage, ob es den da oben überhaupt gibt. Und die zweite Veranstaltung zu dem, was jetzt sozusagen gerade die Hauptsorgen der kapitalistischen Nationen diesseits und jenseits des Atlantik darstellen. Die Weltfinanzkrise ist in eine neue Etappe gekommen, die allseits Staatsschulden, macht kaputt, was euch kaputt macht. Also zum Thema Staatsschuldenkrise, imperialistische Geldsorgen und wie die Völker mit ihnen behelligt werden. Das ist am Dienstag, den 25. Oktober mit Margret Wirth hier, gleiche Zeit, gleicher Ort, Mehringhof, hier im Versammlungsraum. Also der Papsttermin ist am 23.09. Freitag um 18.30 Uhr im Beiz. Der äußere Anlass für die heutige Veranstaltung ist die Wahl zum Berliner Senat. Der schon etwas zurückliegende Anlass, die Veranstaltung, die wir ja öfter unter diesem Titel machen, wählen, ist verkehrt. Diesmal exemplarisch entlang der Grünen zu machen, ist eben das, dass die Grünen innerhalb des letzten Jahres definitiv einen Aufstieg auf Augenhöhe zu den anderen großen Volksparteien CDU und SPD erlebt haben und letztendlich auch die Hauptprofiteure von Fukushima und dem Protest gegen Stuttgart 21 sind. Überall wird festgestellt, die Grünen sind eigentlich die neue, moderne deutsche Volkspartei und haben in dieser Frage den Christen und Sozialdemokraten zumindest gleichgezogen, wenn nicht gar den Rang abgelaufen. Diese Feststellung gilt auch jenseits der Frage, dass es die Grünen vielleicht hier in Berlin jetzt doch nicht schaffen, den Wobereit abzulösen. Aber das sind eigentlich alles so Fragen, die eher uninteressant sind. Interessanter ist vielleicht die Frage, anlässlich dieser Wahl mal wieder ein paar Argumente zusammenzutragen. Einige kennen Sie vielleicht schon, anderen sind Sie vielleicht neu und zur Diskussion zu stellen, selbstverständlich. Warum melden wir vom Gegenstandpunkt uns zu den Wahlen immer so eintönig mit dieser Parole, wählen ist verkehrt? Und zweitens, wie haben es eigentlich die Grünen geschafft, die Kritik, die Bewegung, aus der sie hervorgegangen sind vor 30 Jahren, so zu politisieren, dass sie jetzt erklärtermaßen und anerkanntermaßen ein stinknormaler Wahlverein sind? Klar. Das ist ja schön, dann kommt ja, weiß man immer, dass noch einer gekommen ist. Also das will ich in drei Kapiteln, drei Thesen vortragen. Erstmal kurz und kursorisch die grundlegenden Argumente zu dem, was eine demokratische Wahl ist und warum wir sagen, es ist verkehrt, daran teilzunehmen, sowohl als jemand, der sich zur Wahl stellt, als auch als jemand, der an die Urne oder an den Wahlcomputer geht, was das heutzutage ist. Zweitens dann, wie ging und geht eigentlich nach einer gewissen Logik, nicht Zwangsläufigkeit, die Entwicklung von der Anti-Atomkraft- und Anti-Kriegsbewegung zu einer Partei für Umwelt und Frieden? Und drittens, heute ist die ehemals alternative Oppositionspartei da, wo sie hin wollte, nämlich zumindest teilweise an den Schalthebeln der Macht, hat jetzt ihren ersten Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Und was veranstaltet sie da? Wie sieht eigentlich die immerzu proklamierte Versöhnung von Ökologie und Ökonomie aus, wenn die Grünen an der Macht sind? Klar, bei diesem Wählen ist verkehrt, fällt einem sofort auf, nicht wählen ändert auch nichts. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Und die Erfinder, die Veranstalter der demokratischen Wahlen haben es ja auch so eingerichtet, dass auch diejenigen, die den neuen und alten Herren ihre Zustimmung nicht erteilen, Gefolgschaft und Gehorsam leisten müssen. Es ist bekannt, im Extremfall, dass in Amerika bei den Präsidentschaftswahlen teilweise unter 50% zur Wahl gehen, dass das staatliche Gewaltmonopol und seine Handlungsfreiheit nicht daran hängt, dass 100% Ja sagen. Und wer an den herrschenden Lebensbedingungen etwas ändern will, muss schon anders aktiv werden als durch Enthaltsamkeit an der Wahlurne. Insofern ist es eine Banalität, festzuhalten, Wahlen ändern nichts. Oder Wale ändern nichts, habe ich mal an der Klotür in Berlin gelesen. Der Spruch wird aber oft auch sehr abgeklärt. Und doch enttäuscht vorgetragen, im Sinne von, Wahlen bringen doch nichts. In diesem Spruch steckt schon ein bisschen drin, eigentlich wären die Wahlen vielleicht eine Veranstaltung für die, die für die Interessen der Leute da wäre, aber meistens wird dann irgend so ein Spruch hinterhergeschoben wie, aber die Interessen der Leute sind unseren Politikern ja scheißegal. auch da ist was dran. Doch wird aus dieser Feststellung nur sehr selten der Schluss gezogen, dass diese Veranstaltung, die periodisch den Wahlberechtigten zur Abstimmung vorgelegt wird, dann wohl gar kein zweckmäßiges Mittel für die Verfolgung der Interessen der Wähler ist, sondern eher ein zweckmäßiges Mittel für die Durchsetzung der Interessen der Gewählten, als es sich auf diese enttäuschte Beschwerde zusammenkürzt, diejenigen, die wir da zu unseren Volksvertretern bestimmen, das sind ja nur sogenannte und gar keine wirklichen Volksvertreter. Statt sich als Auftragnehmer, als Mandatsempfänger der Wähler zu betätigen, machen, auch das ein gängiger Volksspruch, die da oben sowieso, was sie wollen. Und da stellt sich eigentlich eine sehr entscheidende Frage. Wenn die da oben machen, was sie wollen, was ja durchaus Maß nimmt an der bekannten Handlungsfreiheit und es gibt kein imperatives Mandat und der Gewählten, handelt es sich dann um so etwas wie die Perversion einer Wahl, wie eine zweckwidrige Pflichtverletzung, dass die Beauftragten dann doch nicht machen, wozu das Volk sie beauftragt hat? Oder ist es nicht doch schon sehr nahe am Begriff der Wahl? Denn es ist ja bekanntlich so, wer, also welcher Politiker oder auch welche Partei, auch immer ermächtigt wird, im Akt der Wahl bestätigt das Volk die Souveränität, also die Handlungsfreiheit des Gewaltmonopols nach der einen Seite. Und indem es das bestätigt, bestätigt es auch die eigene Rolle als Untertan dieser Herrschaft, der man nicht nur unterworfen ist, sondern auch noch in Gestalt eines Kreuzchens für eine Partei seine Zustimmung erteilt hat. Auch noch auf der Oberfläche dessen, was es alles so für kritische Meinungsäußerungen zur Wahl gibt, die ich versuchen will, ein bisschen auf die Füße zu stellen. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, würden Wahlen etwas ändern, dann wären sie verboten. Damit kontrastiert eigentlich sehr merkwürdig, dass die Wahlen heutzutage so gut wie überall auf der Welt erlaubt sind und von den jeweiligen Staaten als zweckmäßiges Mittel der Bestellung der Herrschaft praktiziert werden. Und das mal im Kontrast zu diesem Spruch, Wahlen ändern nichts. Aus gutem Grund finden überall Wahlen als Methode zur Herrschaftsbestellung statt. Und zwar, weil Wahlen doch etwas verändern. Zwar nicht den Staat, aber durchaus ein bisschen das Volk. Und zwar in einer Hinsicht, auf die es offenbar schwer ankommt. Wenn die Herrschaft durch freie Wahlen bestätigt ist, dann tut die nationale Mannschaft nicht nur das, was ihr von oben angesagt und befohlen wird, sondern sie darf darüber entscheiden, wer befehlen soll, genauer gesagt, wem sie lieber folgen will. Der Partei A oder der Partei B oder der Partei C, der einen Fresse oder der anderen Fresse. Und diese Produktivkraft wählerischer Zustimmung will sich ein Staat sichern, der wählen lässt. Über die DDR früher sollte man sich empören, weil da gab es so Transparente, da stand drauf, wählen heißt sich bekennen. Durchaus eine Wahrheit über die Wahl. Und man sollte dann doch über die DDR lachen, weil das Bekenntnis, das sie abverlangt hat, dann doch nur so uniform war und gar keine wirkliche Auswahl zur Verfügung stand. Das mal übertragen auf das, was vorher in der BRD, also im Westen Deutschlands und jetzt auch insgesamt in Deutschland unterwegs ist. Hier, also jetzt im wiedervereinigten Deutschland, ist in der Wahl auch ein Bekenntnis zum Staat verpackt. Und zwar in die Frage, welche Partei wählst du? Insofern ist eine demokratische Wahl ein Beitrag zur Herstellung des inneren Friedens auf die bürgerliche Tour. Jede Unzufriedenheit mit der eigenen Lebenslage, jede Unzufriedenheit mit den Taten der eigenen Regierung wird in einen Ruf nach besserer Herrschaft, nach einer besseren Regierung, nach einer anderen Regierungsmannschaft umgemünzt. Alle schlechten Erfahrungen, die die Leute im und mit dem Kapitalismus machen und ihrer Obrigkeit, worin auch immer sie bestehen mögen, werden darauf zurückgeführt, dass in diesem Land schlecht regiert wird. In allen Staaten gilt diese Logik, es ist was faul im Staate Dänemark, wenn der Polizist mich aufschreibt, der Chef mich entlässt, obwohl ich mir nichts zu Schulden kommen ließ und das Atomkraftwerk in die Luft fliegt. Immerzu wird der Rückschluss gemacht, das muss daran liegen, dass die Regierung ihr Geschäft eigentlich nicht richtig betreibt. Wenn private Interessen zu kurz kommen oder auf der Strecke bleiben, dann soll es nie an den Zwecken des Staates liegen, sondern immer an dessen Missbrauch. Deshalb sagen wir, und das ist eine etwas erklärtermaßen, eine etwas schärfere Form, als zu sagen, es ist eh wurscht, ob man wählen geht oder nicht. Wählen ist verkehrt. In dieser einen Hinsicht. Das Kreuzchen, das man macht, ist nämlich keineswegs folgenlos. Mit der Stimmabgabe erneuert der Bürger nicht nur die passive Rolle des Regierten, die ihm sowieso zugewiesen ist, sondern agiert damit, und zwar ganz egal, welche Partei er wählt, in irgendeiner Hinsicht auch als Parteigänger seiner Nation, die er tatsächlich als seine Nation im Wahlakt anerkennt. Dem widerspricht nicht, vielleicht als Klammer, dass dieses Ja zum Staat in der Regel nicht als Hurra-Patriotismus abläuft, sondern ihr kennt ja alle die Sprüche, ich wähle das kleinere Übel. Aber immerhin soll ja das kleinere Übel gewählt werden und auf diese Freiheit, dass man immerhin zwischen zwei Übeln das kleinere auswählen kann, ist jeder Wähler doch irgendwie so stolz, dass er sich doch sonntagsnachmittags ins Wahllokal schleppt oder Briefwähler wird. Jeder Wähler handelt insofern als ein gelungenes Produkt einer patriotischen Politisierung, auch wenn er die Wahlprogramme nicht intensiv studiert hat und noch nicht mal die Parolen oder die Kandidaten kennt. Der Gedanke, der dem zugrunde liegt, in seiner Elementarform heißt, er nimmt in dem Sinne ein positives Verhältnis zu seiner Herrschaft ein. Wie gewünscht und von oben angesagt, verwandelt er das Herrschaftsverhältnis ideellermaßen in eine Gemeinschaftsaufgabe und folgt damit dem Angebot, das alle Bewerber ihm machen. egal ob sie CDU, SPD, Grüne, Linkspartei, FDP und was es sonst noch alles gibt, heißen. Alle Bewerber tragen ihm das Wohl und die Führung des Landes als sein Sorgeobjekt an, das ihn und all seine Mitbürger gleichermaßen angeht. Und so kriegt jede Kritik eine Adresse, an die der Wähler sich bittstellerisch wendet. Bitte regier mich und bitte regier mich besser als deine Vorgänger. Und über diese Adresse zugleich auch, und das ist eigentlich das Wesentliche, was ich jetzt dann auch gleich an den Grünen vorführen will, einen unweigerlich konstruktiven Inhalt der Beteiligung an diesem Gemeinwesen in der Rolle als Wähler. Jede Kritik anerkennt im Akt der Wahl, damit ein Interesse der Leute überhaupt zum Zuge kommen kann, muss es a. dem Staat gut gehen und b. die Nation gut geführt werden. In diesem Angebot hat der Wähler dann in der Tat die freie Auswahl. Insofern sind freie Wahlen nicht kein Schein. Darin hat der Wähler die freie pluralistische Auswahl. Er darf Nein sagen zu dem, was er sich als verkehrte Amtsführung zurechtlegt. Er darf Nein sagen zu Amtsinhabern, die er für Pfeifen oder sogar Schweine hält. Und zu denen sagt, die können es nicht. Die bringen es nicht. Die haben es nicht verdient, dass ich ihnen zustimme. All diese Formen der Kritik verwandeln sich unterm Strich in ein Ja zu guter Herrschaft beziehungsweise zu dem, was der Wähler dafür hält. Und damit befolgen, wie gesagt, das ist immer ein Plural, auf den ich Wert lege, alle Wähler den Imperativ, der gerade kritischen Leuten um die Ohren geschlagen wird. Wenn dir was nicht passt in diesem Land, dann wähl halt eine andere Partei. Dann wähl halt bessere Politiker. Oder vielleicht dann gründe gleich eine Partei. Dann wirst du ja sehen, ob du damit ankommst. Genau das haben die Grünen gemacht. Mit diesem Verweis auf den Akt der Wahl gilt jede Unzufriedenheit pauschal als abgegolten. Nach der Wahl heißt es auch sehr sachgerecht, ihr habt gewählt, jetzt gibt es nicht mehr zu meckern. Beziehungsweise umgekehrt in der Form, wer nicht gewählt hat, hat auch kein Recht zu meckern. Wärst du mal dahin gegangen. Und das ist dann so ein Karussell, was sich dann alle 4 Jahre wiederholt. Soweit die allgemeinen Erläuterungen zur Wahl. Und es ist vielleicht feststellbar, dass diese Alternative, die dem Wähler da angeboten wird, gar keine Erfindung der Grünen ist, sondern das übliche pluralistische Angebot von Konkurrenten um die Staatsmacht mit ihrem sehr eintönigen Anliegen, beauftragt uns statt die anderen mit der Leitung und der Durchsetzung der Nation nach innen und außen.